Autopodcast, Folge 153. Ja, erstmal schönen guten Morgen, Thomas Ludwig.
Ja, guten Morgen.
Hallo Thomas.
Guten Morgen. Hallo Stefan. Freut mich, dass ich bei euch hier im Fotopodcast sein kann.
Ja, fein, dass du Zeit hast. Wir haben uns im April, glaube ich, auf einem Workshop kennengelernt. Und ich wollte schon immer mal eine Folge aufnehmen, wo ich mich mit dem Phänomen dieser Fotoindustrie befasse. Mhm. Und zwar habe ich so ein bisschen, ich sag mal, von 2007, 2008 an verfolgt, was David Hobby da mit seinen Strobist-Geschichten quasi aufgebaut hatte. Mhm. Das fing ja alles an mit Selbstbau, man klebt Strohhalme zusammen und baut sich einen toften Snoot für sein Blitzgerät. Mhm. Und irgendwie ruckzuck gab es Firmen, die so etwas für einen gebaut haben. Es gab professionelle Produkte, es gab Namen, die dann plötzlich irgendwie in aller Munde waren. Honnel und wie sie alle heißen, die dann also irgendwie Zubehörteile gebaut haben. Und vielleicht nochmal ein Jahr oder zwei später gibt es dazu die, ich sag mal, asiatischen Plagiate, die dann wiederum diese Produkte abgekupfert haben. Und ich habe irgendwie mir ganz viele Gedanken gemacht, wie man so eine Sendung mal aufbauen könnte. Und per Zufall treffe ich dich und du erzählst mir, dass du von Cozy Speed, einer Fototaschenfirma, der Inhaber bist. Mhm. Thomas, erzähl mal, wie kommt man auf die Idee, Fototaschen herzustellen?
Ja, also im Prinzip war das bei mir auch so quasi aus der Praxis, aus dem Bedarf raus, do it yourself. Und ich würde mal so ein ganz kleines bisschen ausholen, um das Vorfeld ein bisschen
gerne
zu erklären. Also ich komme eigentlich aus der Werbung. Ich habe schon Mitte der 90er eine Werbeagentur gegründet, war dann nach ein paar Jahren mal als Entwicklungshelfer für den deutschen Entwicklungsdienst 2 Jahre in Westafrika, habe danach eine neue Agentur gegründet und in 2009 ging meine Frau für eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation nach Burundi in Afrika. So, dann habe ich gedacht, das ist natürlich blöd, alleine zu Hause rumzusitzen und habe meine Agentur, die ich in 2009 noch hatte, im Prinzip auch wieder verkauft und bin Anfang 2010 nach Burundi gegangen, um da mit meiner Frau quasi zu leben und so einen kleinen Break zu machen. Und da hatte ich auch meine Nikon D700 mit und ein paar Festbrennweiten, tolle Kamera. Und mit der wollte ich eben auf der Straße fotografieren. Und dann habe ich also schnell festgestellt, dass das sehr schwierig ist. Erstmal als Weißer in einem afrikanischen Land zu fotografieren, fällt man natürlich total auf. Und dann noch mit so einer riesen Kamera, das war also schwierig. Das war auch ein unangenehmes Gefühl, weil man schon mal dachte, okay, so ganz so sicher ist es nicht. Vielleicht gehst du ohne Kamera nach Hause, wenn du mit so einem teuren Ding rumläufst. Naja, und zu der Zeit kamen die ersten kompakten Systemkameras auf, Lumix GF1, Olympus Pen, und da habe ich mir auch gleich eine gekauft in einem Deutschlandurlaub, habe mit den kleinen Kameras auf der Straße fotografiert und fand es ganz toll. Es war ein ganz anderes Erlebnis, völlig unproblematisch, die Bildqualität war auch gut. Was mir fehlte, war ein vernünftiges Tragesystem dafür. Also ich war bis dato eigentlich, hatte ich sehr gerne diese Slingstraps getragen. Kennt die von Black Rapid oder Sun Sniper, tolle Qualität und wirklich super schnell ist man an der Kamera dran. Habe ich in Burundi auch getragen. Das Problem war dort aber, dass quasi jeder meine Kamera sehen konnte. Und da war es sehr staubig und dreckig und so weiter. Also ich brauchte im Prinzip ein Tragesystem, was meinen Slingstrap ersetzt, genauso schnell ist, die gleichen Eigenschaften hat, aber eben meine Kamera irgendwie, dass ich die verstauen konnte. Und dann ging das los, dann habe ich erstmal aus dem Pappkarton den ersten Prototypen quasi gebaut. Naja, dann habe ich es erstmal auch gar keinem erzählt und habe das erstmal an die Seite gelegt und bin dann einfach so weiter auf die Straßen gegangen. In 2012 sind meine Frau und ich zurück nach Deutschland. Wir leben hier in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und ich musste beruflich wieder was Neues machen. Da war dann eben die Frage Werbeagentur oder irgendwas anderes im Bereich Marketing, aus dem ich komme. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch diese tolle Idee von dieser Tasche, die man in die Hüfte hängen kann, da machst du mal weiter. Dann habe ich einen Prototypen aus Pappe gebaut, habe den meiner Frau gezeigt. Die hat gesagt, jo, alles klar, was ist denn das? Dann ging erstmal so eine Phase los, wo ich ein bisschen recherchiert habe, gibt es solche Produkte schon oder was gibt es überhaupt in dem Bereich? Und dann habe ich gesehen, dass es sowas nicht gibt. Es gibt Holsterlösungen, wo man quasi so eine Tasche an den Gürtel dran schnallt. Das ist dann meistens ziemlich klobig und unbeweglich. Man muss mit beiden Händen dran. Und dann ging es los, mal einen Prototypen zu bauen, der wirklich funktionierte. Das habe ich hier mit einer Firma hier in Deutschland gemacht, einem mittelständischen Betrieb, die Taschen produzieren. Und so ging eben die Entwicklung dieses Produktes voran und ich habe schnell gemerkt, es funktioniert super.
Also. Aber von diesem Pappmodell aus, hattest du das schon so funktionstüchtig, dass du das auch wirklich um die Hüfte tragen konntest oder war das wirklich so ein Prototyp, dass man das nur zeigen konnte, wo es hingehen soll? Oder?
Ja, das war im Prinzip nur, um zu zeigen, wo es hingehen soll. Und um einfach mal so eine Kamera an die Hüfte zu hängen, ja. Also, und das hat einfach gut funktioniert, ja. Und der erste funktionsfähige Prototyp, das war im März 2013, habe ich den gehabt.
Okay.
Da habe ich sofort gemerkt, es funktioniert super. Natürlich am besten mit kleineren Kameras. Also diese kompakten Systemkameras passen natürlich super rein. Oder auch, sagen wir mal, mittelgroße DSLRs kriegt man auch gut rein, Super-Zoom-Kamera. Das hat eben funktioniert. Man ist so schnell wie mit einem Slingstrap, aber wenn die Kamera nicht gebraucht wird, ist sie eben sicher verstaut. Und das hat also gut funktioniert, hat dann natürlich noch eine Weile gedauert, bis wir serienreife Produkte hatten.
Du sagst Slingstrap, da gibt's ja verschiedene Prototypen. Wenn ich die Fotografen, die so solche Straps mögen, mir betrachte, also unser Fotopodcast Michael ist ja so jemand, der praktisch den ganzen Tag mit so einer Kamera im Diagonal über seiner Schulter trägt und das praktisch immer griffbereit hat, die Kamera hochnimmt, ein paar Auslösungen macht und wieder fallen lässt.
Ja.
Das ist ja noch ein bisschen was anderes, weil du benutzt ja in erster Linie die Tasche, um die Kamera abzulegen und einen Gurt hast du ja erstmal nicht an der Kamera dran, oder?
Also.
Oder holst du dir raus und hängst dir den normalen Kameragurt um den Nacken?
Ja, also das war auch eine Frage bei der Entwicklung. Das ging sehr schnell, Kamera rausnehmen und dann war eben das Problem, was du jetzt eben sagst, du brauchst dann doch wieder beide Hände um den Gurt um den Nacken zu legen oder vielleicht beide Hände, um dir so einen Gurt quasi ums Handgelenk zu legen. Und dann haben wir eine Fingerschlaufe entwickelt. Das heißt, das ist im Prinzip was ganz Banales. Wie das ganze System ist eigentlich ganz banal, weil jeder Handwerker seinen Hammer drin hat oder jeder Friseur seine Schere in so einer Hüfttasche. Auf jeden Fall, wir haben eine Fingerschlaufe entwickelt, die kannst du an die Kamera dran machen. Und wenn du nach deiner Kamera in der Tasche greifst, kannst du intuitiv und ohne Zeitverlust deinen Zeigefinger da durchstecken. Dann ziehst du die Kamera raus, kannst Fotos machen damit, frei beweglich, Finger und so. Aber die Kamera ist gegen Runterfallen geschützt. Also das, was du jetzt ansprichst, du hast den Slingstrap und die Kamera kann dir nicht runterfallen, weil die einfach fixiert ist an dem Gurt. Ja, Slingstraps sind eine tolle Sache, ne? Also das ist wunderbar, ne? Klasse. Und das haben wir im Prinzip mit diesem Beiprodukt, diesem Nebenprodukt, Fingercam Strap heißt es, haben wir eben das auch in den Griff bekommen.
Ja. Also die Sache hat mich zum einen fasziniert, also Thomas Weller, der damals auch mit auf dem Workshop war, der hat sich das auch irgendwie ganz fasziniert angeguckt, wie einfach das ist und man kommt einfach nicht drauf. Ich habe da sozusagen auch mal eine Kopie von gemacht, wobei Bei jeder Tasche ist, glaube ich, so ein Finger-Cam-Strap dabei, ne?
Genau,
der ist. Den liefert ihr mit.
Der ist standardmäßig dabei, ja.
Genau. Und bei mir reißt hier permanent der Klett irgendwie größere Löcher in diesen Kameragurt, den ich habe. Mhm. Aber ich habe so etwas auch irgendwie mir gebaut. Ich bin da mit dem Mittelfinger halt drin und genießt das halt auch, dass man dann in dem Augenblick, wo man die Kamera eventuell mal irgendwo drüber hält oder so, wenn man aus Versehen das mal loslässt, es fällt halt in diesen Finger-Cam-Strap und man hat das Ding auf jeden Fall noch irgendwie sicher in der Hand. Das ist also auf jeden Fall schon mal eine total tolle Idee. Und ich für meinen Teil habe ja auch seit einem Dreivierteljahr bis einem Jahr habe ich eine kleinere Kamera, die ich halt permanent mit mir rumtrage. Mhm. Und die habe ich hier in so einem Hüftbeutel von einem namhaften Kamerahersteller. Also im Gegensatz zu diesen billigen Nylon-Dingern ist hier noch so ein bisschen Alibi-Polsterung drauf.
Ja.
Ich habe aber auch schon in der letzten Folge von unserem Fotopodcast gesagt, der Unterschied zwischen dem, was du entwickelt hast und diesem hier ist, dass wenn ich loslaufe, ich habe typischerweise das genau da, wo es weh tut, wenn diese Tasche in gewisse Schwingungen gerät und zurückschlägt. Und ich habe das ja gesehen, du bist ja bei dem Workshop damals durch Hamburg gelaufen und das Ding hängt da, als wenn es mit einem separaten Strappen noch am Bein befestigt wäre. Mhm. Bleibt da bewegt sich nichts und man kann irgendwie reingreifen, ne?
Ja, das war das hat ein bisschen Entwicklungszeit und etliche Prototypen gekostet, bis quasi der Zuschnitt der ganzen Materialien so angelegt war, dass es stabil am Bein liegt. Also wir hatten zum Beispiel anfangs gedacht, wir trennen Gürtel und Tasche, sodass man das abnehmen kann. Aber das hat nicht funktioniert. Mhm. Und der Gürtel, der ist also fest an der Tasche, wobei ich ihn auch lang machen kann und kann die als Schultertasche auch benutzen. Das funktioniert auch. Mhm. Aber das ist schon richtig. Die Tasche trägt sich total bequem, da wackelt nichts. Man kann auch wandern, Radfahren damit. Wir haben einen, ich weiß von einem Bergsteiger aus der Schweiz, der mit der Tasche jetzt vor einer Weile auf dem Matterhorn war. Und der war ganz happy. Ja, der ist die Berge hochgekraxelt und hat das auch nicht mit einem zusätzlichen Gurt festmachen müssen. Das hat funktioniert. Ja. Und der sagt dann, das ist toll, ich kann mich mit der linken Hand im Klettersteig festhalten und rechts mache ich die Tasche auf mit einer Hand, hole die Kamera raus und kann fotografieren. Und wenn die Kamera drin ist und ich knall mal ein Fels oder so, ist geschützt. Ne? Also es hängt tatsächlich sehr gut an der Seite. Das Einzige, wo man die mit einer Schlaufe am Oberschenkel befestigen muss, das ist, wenn man reitet. Also es gibt ein paar Leute, die Wanderreiten, die so eine Campslinger benutzen. Und die machen sich quasi einen Gurt noch drum. Da ist auch eine Schlaufe hinten an der Tasche dran, um das zu machen.
Okay, jetzt waren wir ungefähr da stehen geblieben, dass du eine Prototypentasche hattest und die hat's dann sozusagen gebracht. Du warst davon überzeugt, das ist es, so sollte das aussehen. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Wie multipliziert man jetzt diese eine Tasche? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass man jetzt erstmal jemanden suchen muss, der einem die in irgendeiner Quantität produziert. Und das Zweite ist ja, dass man dann ja natürlich irgendwie, das macht ja auch keiner im Joint-Venture-Verfahren oder so, sondern die wollen ja alle irgendwie vorher ihre Bezahlung haben oder Bezahlung bei Lieferung und so etwas, ne?
Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis du dann sozusagen von deinem Prototypen die ersten Taschen auf deinem wie auch immer gearteten Lager hattest?
Also erster Prototyp war März 2013. Bis das alles quasi serienreif entwickelt war, war es Herbst 2013. Und dann waren im März 2014 war quasi die Tasche im Handel. Wir haben also im März 2014 gestartet. Das heißt, es hat ein Jahr gedauert vom allerersten Prototypen, bis die Sachen auf dem Markt waren. Und ich meine, das ist für mich auch alles neu. Ich bin in dieser Branche fremd. Aber was ich so gehört habe, ist das eigentlich schon recht gut.
Ja, okay.
Was das betrifft. Ja, und bei mir war es dann so, dass ich mich natürlich gefragt habe, so, wo kannst du Fototaschen produzieren lassen? Weil ich ja selber eigentlich der Marketing-Spezialist und eben Fotofreak bin, aber keine Taschenfabrik habe. Dann war natürlich die erste Idee, war das in Deutschland zu machen. Also ich hatte die Idee, eine Made in Germany Tasche zu machen. Das war sehr schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der sowas produzieren kann. Aber das ist sind astronomische Zahlen. Also das wäre tatsächlich ein Produkt gewesen, was nachher 400 bis 500 € gekostet hätte im Handel. Und das ist natürlich für den durchschnittlichen Fotografen kommt das eigentlich nicht in Frage. Es war auch für mich klar, es sollte eine Gebrauchstasche sein. Dann bin ich mal nach China geflogen und habe dort einfach mal ein paar Fabriken besucht. Das ist in der Nähe von Guangzhou gewesen, am Perlfluss, oberhalb von Hongkong. Hab Fabriken gesehen, hab dort welche gesehen, die waren Katastrophe. Andere waren, die hätten in Deutschland stehen können, da waren Facharbeiter und so. Und als ich dann zurück war und mich eigentlich schon für einen Hersteller in China entschieden hatte, bin ich doch nochmal hier auf eine deutsche Firma gestoßen, die sitzen in der Nähe von Bielefeld. Machen zwar eigentlich keine Fototaschen, aber trotzdem Taschenhersteller. Hab die kontaktiert und die haben gesagt, jawohl, wir können das für dich machen. Wir haben hier in Deutschland eine Produktion, wir haben in Europa eine Produktion und wir haben in Asien eine Produktion. Und so ist das quasi angelaufen über diese Firma. Die Produktion findet tatsächlich in Asien statt, in Fabriken, die aber über das Büro Veritas zum Beispiel verifiziert sind, was sicherstellt, dass die Mitarbeiter dort vernünftig bezahlt werden und auch sozial abgesichert sind, Krankenversicherung und so weiter. Die Arbeitsbedingungen gut sind am Arbeitsplatz und die Qualität ist einfach top. Also das muss man sagen. Also ich hatte dann jemanden gefunden, der das für mich produzieren will und konnte das quasi beruhigt auch aus der Hand geben, weil ich auch eine Firma hier in Deutschland habe, die das quasi macht, deutsches Qualitätsmanagement und so. Also das war quasi mein Weg, wie das bei uns ging.
Ja, hört sich ja erstmal gut an. Hast du eine Idee, warum der erste Versuch so teuer geworden wäre? Waren das Lohnkosten oder war das so eine Art Strafzoll? Also viele von den Firmen, ich habe ja da auch so ein bisschen Hintergrund, wollen meistens 500.000 oder 1 Million Stück dann produzieren und keine Kleinserien, weil das für die viel zu viel, also man kriegt dann so Werkzeugkosten drauf gebrummt und Rüstzeiten und was weiß ich was nicht noch alles. Mhm. Und hast du eine Idee, was war?
Also die erste Idee wäre ja im Prinzip diese Produktion in Deutschland gewesen, die wäre aus Lohnkostensicht zu teuer. Wobei man jetzt auch wissen muss, dass die Tasche, die wir da entwickelt haben, die hat ein paar Eigenheiten, die eben in der Fabrikation sehr teuer sind. Also ich kann zwei Dinge nennen. Einmal sollen die Taschen so schlank wie möglich sein. Das heißt, für uns fiel diese üblicherweise dicke Polsterung aus Schaumstoff weg. Also sagen wir, das bringt einfach nochmal rundherum einen Zentimeter oder zwei, die Taschen dicker machen. Also haben wir PE-Platten eingenäht. Die sind Millimeter dick und sehr robust gegen Stöße. Aber das ist eben in der Fabrikation aufwendig. Und die zweite Sache war, wir haben eine Größenverstellung eingebaut in die Taschen. Das sind im Prinzip zwei Hälften ineinander geklettet. Ich kann die auch das Volumen erweitern. Ich kann die auseinandernehmen, klette die neu zusammen und dann habe ich eben mehr Platz in der Tasche. Um quasi eine größere Kamera reinzustecken. Und das ist auch sehr aufwendig in der Produktion. Und das hätte eben dann in Deutschland diese enormen Lohnkosten ausgemacht.
Das ist
also teuer. Und dann war es klar, um damit einigermaßen an den Markt zu kommen, müssen wir auf jeden Fall irgendwie unter 100 € sein. Und dann blieb eigentlich nur noch eine Produktion eben im Ausland, kam dann noch in Frage.
Gut, magst du gerade noch mal sagen, was eine Kemslinger ungefähr kostet?
Ja, also wir haben aktuell auf dem Markt die Kemslinger 160 Serie. Die liegt zurzeit bei 79,99 Euro und wird wohl ab Oktober, November auf 89,99 Euro hochgehen. Also wer jetzt noch eine kaufen möchte, kann dann nochmal 10 Euro sparen. Der Grund ist ganz einfach, dass der Dollar sehr stark geworden ist, der Euro sehr schwach und wir eben ganz andere Kosten im Einkauf jetzt haben. So liegen die im Moment. Dann gibt es noch ein paar Zubehörtaschen, die liegen bei 24,99, wo ich zum Beispiel nochmal ein zusätzliches Objektiv reinpacken kann oder ein paar Akkus zum Beispiel. Ja, da liegen die im Moment, ja.
Gut. So, von März 2014, wo du die Marktveröffentlichung der Kemslinger Tasche gemacht hast, bis wir uns getroffen haben, Anfang 2015, da ist ein Jahr vergangen. Wie ist es dir da gegangen als Produzent? Was hast du gelernt?
Ja, oh, eine ganze Menge habe ich gelernt. Also zunächst einmal ist es gut gestartet und wir hatten auch einen Stand auf der Fotokina, was die ganze Sache auch nochmal angeheizt hat. Und inzwischen sind wir auch in 20 Ländern vertreten mit Vertriebspartnern. Das heißt, sag mal, vom Verkauf und so weiter ist es also gut gestartet und entwickelt sich auch gut. Und was ich gelernt habe, also eine ganze Menge Dinge. Zum einen natürlich, was das Produkt betrifft, haben wir gemerkt, dass wir hier und da einfach noch ein paar Dinge verändern müssen. Zum Beispiel haben wir nochmal zwei andere Farbvariationen rausgebracht von der Tasche. Eine Street Edition für Streetfotografen und eine etwas schickere graue Variante. Dann habe ich gemerkt, wie schwierig es ist, in diesen Taschenmarkt irgendwie reinzukommen. Also der Fototaschenmarkt, der ist ja schon sehr überfüllt. Es gibt eine ganze Menge tolle Anbieter, ich weiß nicht, Lopro, Think Tank, Mindshift Gear, was es alles so gibt. Also tolle Sachen. Da jetzt noch mit einer weiteren Tasche reinzukommen, ist sehr schwierig. Wobei die Kemslinger schon eine ganze Menge Alleinstellungsmerkmale hat. Das ist einfach der Vorteil. Das war schwierig, habe ich gemerkt. Dann habe ich gemerkt, dass Social Media sehr wichtig ist, um einfach so ein Produkt zu streuen. Man muss ja auch immer bedenken, dass wir ein Startup sind und einfach gar kein Budget haben, um jetzt in Zeitschriften wie Colorfoto oder so mal eine ganzseitige Anzeige zu schalten. Das ist einfach astronomisch teuer und das können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir sind auf Guerilla-Marketing angewiesen. Ich habe eben gelernt, wie wichtig das ist, dass man da gut aufgestellt ist. Ja, und was habe ich noch gelernt? Ja, ich glaube, wenn mir nachher nochmal was einfällt, komme ich nochmal drauf zurück. Aber das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ja. Man muss immer ein bisschen was verbessern und man muss einfach sehen, dass man Rückmeldungen bekommt von den Leuten, die letztendlich fotografieren und eine Kamera da reinstecken wollen.
Okay, ich meine, mit deinem Hintergrund als Werbeagenturbesitzer und im Marketing, da weißt du ja zumindest da, was du so machen kannst und was so für Wege gibt. Und wenn du jetzt sagst, Social Media ist dann sehr wichtig. Ich denke gerade bei der Tasche, ich habe die auch irgendwann mal wahrgenommen, also diese Cozy Speed Tasche. Und da ist mir insbesondere in Erinnerung geblieben, dass ihr da so Videos gedreht habt, die dann eben praktisch diese Einhandbedienung gezeigt haben, wo man dann an der Seite runtergreift, die Kamera aus der Tasche rausholt und sofort sozusagen schussbereit ans Auge halten kann und wieder zurücksteckt. Und ich glaube, dass ihr auch so ein Video hattet, so ähnlich wie mit den Pistolen und Duell im Wilden Westen, solche Geschichten irgendwie. Hast du das alles selber entwickelt oder hast du da irgendwie mit jemandem dich drüber austauschen müssen?
Ja, also Austausch gab es immer. Ich habe, sagen wir mal, eine Grundkonzeption gemacht für das Unternehmen. Und dann gab es natürlich schon Austausch mit Freunden, mit ehemaligen Berufskollegen und so, um einfach zu hören, wie das Konzept so ankommen könnte. Was jetzt dieses spezielle Video zum Beispiel betrifft mit diesem Shootout, das haben wir in Berlin gedreht, das war dann auch noch eine Idee mit von dem Jan Wagner, der ist Regisseur und Filmemacher und hat eben die Videos für uns gedreht, um einfach das zu zeigen, wie schnell das System eigentlich ist. Ja, also da kam das drauf. Dann muss man auch wissen, unser Slogan ist ja, the world belongs to mirrorless heroes. Also sag mal, der Held, der spielt immer so ein bisschen eine Rolle bei uns. Und das passte natürlich dann toll zusammen. Das muss man wirklich sagen. Ja. Das Video ist auch gut, das ist auch ganz gut angekommen. Ja,
das ist witzig. Okay. Ja, gut. Also, sagen wir mal, ein Jahr lang ist die Tasche jetzt gelaufen. Dann hast du jetzt verschiedene Sachen erlebt. Hast gesagt, Fotokina, ein Stand. Wer kommt da an den Stand ran? Ist das eher der Endanwender oder hast du da Zulauf von Vertriebspartnern gehabt? Oder ist das sowohl als auch? Ja. Was lernt man auf der Fotokina, wenn man also praktisch ein neues Business hat in der Fotoindustrie und stellt sich da mal auf die Fotokina? Was war da das Spannendste?
Ja, also zunächst einmal ist es natürlich anstrengend, 6 Tage Messe und auch teuer. Also Messeauftritt schon nicht so ohne. Und die Fotokina hat ja 3 Tage Fachbesucher und ist 3 Tage offen für Publikum. Und unser Ziel war natürlich, das Produkt zu zeigen, dass wir einfach bekannt werden. Aber wir wollten auch eben gerne Vertriebspartner aus anderen Ländern kennenlernen. Und beides hat eigentlich gut geklappt. Also auf der Fotokina kamen etwa 60 interessierte Vertriebsfirmen aus aller Welt zu uns am Stand und haben gesagt, Mensch, das ist ja toll, ihr habt hier eine Tasche für spiegellose Systeme, sowas gibt es eigentlich noch gar nicht. Und da gab es also eine Menge Gespräche und nachher dann eben auch Vertriebspartnerschaften. Und dann an den letzten beiden, 3 Tagen, da waren natürlich viele Leute am Stand, die also Endkunden, Fotografen, die sich das angeguckt haben. Und man muss sagen, die Fotokina ist dafür eigentlich eine ganz tolle Sache. Ne? Ist ja die größte Messe weltweit. Und da ist es schon so groß, dass es schon wieder schwierig fällt, so als kleines Startup da irgendwie aufzufallen. Aber prinzipiell hat das im Prinzip geklappt. Also eine Mischung, Vertrieb und Endkunden, das hat super geklappt.
Wie laut muss man da werden in so einer Messehalle? Musst du irgendwie... Wenn gerade gar nichts mehr läuft, nimmst du dann ein Bündel Taschen und schmeißt die einfach in die Menge oder hast du Bonbons, die du dann wirfst oder gibt's da auch vielleicht sogar so eine Benimmregel, wie man sich da als Anbieter verhalten muss?
Also was wir gemacht haben, wir hatten 2 Mädels mit, die Antonia und die Belinda, die haben so eine Superheldenkostüme angehabt. Ja, also der Hero, der Held, der bei uns da eine Rolle spielt, die haben wir verkleidet, die haben so einen grünen Anzug angehabt und ein schwarzes Cape und unser Logo war da vorne drauf und sind halt durch die Halle gelaufen und die haben es dann sogar in die Fotokina-Zeitung gepackt, ja, weil irgendjemand, der die Fotokina-Zeitung macht, fand das so toll, der hat dann nochmal ein Foto gemacht und eine ganze Menge Leute haben Selfies gemacht mit den Mädels und das auf ihren Facebook-Accounts gepostet, also das war schon nicht, das war aber total lustig auch für die beiden, denen das Spaß gemacht hat und hat uns natürlich Aufmerksamkeit gebracht. Ne? Das muss man sagen. Und dann, was wir auch gemacht haben, wir hatten immer mal Fotografen am Stand, die wir interviewt haben. Dazu haben wir Lautsprecher da gehabt und haben damit natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit gehabt. Da war zum Beispiel der Herbert Piel oder Thomas Leutert war da, der Gabor Richter war am Stand. Und das war interessant und man hat dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also sonst ist das einfach schwierig. Ne? Wir sind einfach kein Canon oder Nikon oder Sony oder so, wo die Leute sowieso hingehen. Ja, wir können froh sein, wenn jemand an so einem kleinen Stand hängen bleibt. Ne? Ja.
Das wäre mein Traum über die Fotokina in so einem engen Superman-Kostüm, Cozy Hero rumzulaufen.
Ich komme auf dich zurück, ja, wir sind ja nächstes Jahr auf der Fotokina und dann kannst du das gerne mal einen Tag lang machen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das einen Tag lang durchstehen würde, aber ich komme gerne mal an den Stand und vielleicht, aber ich vermute, dass der Anzug von Belinda und, wie hieß die andere Dame, mir Antonia. Jetzt auch nicht Antonia dann ad hoc passen wird. Also, oder sagen wir mal so, wenn ich den Anzug einmal anhatte, dann passt der Antonia auf jeden Fall, da können die da zu zweit rein.
Also wenn du mir zusagst, dass du in so einem Anzug über die Fotokina läufst, dann lasse ich auch extra einen für dich anfertigen. Ja.
Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen.
Ja,
Also wir sind ja mit verschiedensten Sachen noch mit der Fotokina, wie hieß das so schön bei Bang Boom Bang, was am Planen dran. Aber ich schau mal, ich schau mal. So.
super. Wir unterhalten uns nochmal drüber.
Gut, Thomas Leuthardt war jetzt das Stichwort. Also wir haben uns, glaube ich, kennengelernt zu einem Zeitpunkt, da war der Hafer schon geschnitten, da hatte Thomas bereits diese Tasche für sich entdeckt und ihr seid irgendwie zusammengekommen und habt euch was überlegt genau? Wie ist das? Wer war denn da der Trigger?
Ja, also ich sag mal, ganz der allererste Kontakt, der fand im April 2013 statt. Ich glaube, ich hatte den Thomas damals angeschrieben und habe gesagt, hier, wir haben hier eine Tasche, die gut für Streetfotografen ist, willst du dir das mal angucken? Und er hat sofort geantwortet in seiner so sehr zuverlässigen Art, wie er so ist. Ja klar, schick mal vorbei, ich gucke mir das an. Und dann habe ich ihm das geschickt, er hat das getestet, fand es gut. Und wir sind weiterhin so lose in Kontakt geblieben. Und im April, als wir uns in Hamburg gesehen haben, da hatte ich ja schon einen Prototypen unserer neuen Tasche dabei. Und die war noch nicht quasi in dem Stadium, wie sie jetzt im Moment ist. Die steht ja zurzeit auf Indiegogo. Aber da konnte schon recht sehen, was daraus werden sollte. Der Thomas hat die gesehen und gesagt, das ist ja super toll. Ich habe noch ein paar Ideen dazu und könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht eine Thomas-Leuthardt-Edition daraus machen? Und das fand ich eine ganz tolle Sache, zumal Thomas auch gesagt hat, ich will auch jetzt gar keine irgendwie Einnahmen daraus haben. Wir könnten das Geld doch einen guten Zweck spenden, wenn da jetzt mehr Einnahmen kommen. Und das ist sowieso unsere Philosophie von Cozy Speed, da ein bisschen Entwicklungshilfe auch zu betreiben. Kommen da vielleicht später nochmal dazu. Aber so war die Idee geboren. Diese Kemslinger Streetomatic heißt die Tasche, auch in einem Modell als Thomas Leuthardt Edition rauszubringen. Und dann hat Thomas sich da noch ein bisschen mit Ideen eingebracht und wir haben jetzt eben die zweite Tasche am Markt, die wirklich auf Streetfotografen und auch Reisefotografen zugeschnitten ist.
Du hattest ja, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, einen amerikanischen Streetfotografen schon ganz zu Anfang, der die Tasche so ein bisschen promotet hat. Das war jetzt nicht Thomas, sondern wie hieß der Mann?
Steve Huff.
Steve Huff.
Steve Huff, der ist ein ziemlich populärer Blogger in den USA. Ich glaube so, also der war eigentlich der so mit spiegellosen Systemen angefangen hat. Der sich da mit seinem Blog voll drauf fokussiert hat. Inzwischen ist er sehr stark Leica-lastig. Den habe ich auch mal kontaktiert, der fand das auch super. Hat einen Test gemacht und das hat uns in den USA ziemlich viel gebracht, uns da bekannt gemacht. Und ja, der auch nach wie vor eine Kemslinger auch trägt. Nicht nur, aber auch wie Thomas auch. Ne? Ich sag mal, diese Kemslinger-Tasche, die ist eben für den Tag auf der Straße. Ja? Da hast du deine Kamera drin und vielleicht noch einen Akku und so. Aber um jetzt das von A nach B zu transportieren, da nimmt man dann eher einen Rucksack oder was anderes.
Okay, ich will noch mal eine Frage zu den Vertriebswegen stellen. Da hatten wir auch mal irgendwie, ich glaube, als wir uns in Duisburg getroffen haben, mal kurz drüber gesprochen. In USA ist ja für den Vertrieb wichtig, dass man große Geschäfte hat, ne? Sowas wie B&H oder Adorama oder so. Hast du da auch Kontakt zu? Haben die die Tasche im Programm oder wie läuft so eine Kontaktaufnahme? Waren die auf der Fotokina oder?
Also wir sind in den USA über B&H auch erhältlich. Und die hatten mich so 2, 3 Monate nach dem Start der Tasche mal kontaktiert und haben gesagt, das ist ein interessantes Produkt, wir würden das gerne aufnehmen. Ich war dann auch mal in den USA bei denen. Das ist ja der größte Fotohändler der Welt, B&H. Und so ist das im Prinzip zustande gekommen. Wir haben jetzt in den USA selber noch gar keine richtige Distribution. Also im Moment läuft fast alles über über B&H, aber wir sind jetzt da dran, eine Distribution in den USA aufzumachen und da eben auch noch andere große zu bedienen. Also das USA ist sehr speziell, das ist eben ganz anders als Europa, ganz besonders auch Deutschland mit den vielen Fachhändlern. Das ist ja eine ganz tolle Sache, was wir hier in Deutschland haben. Das gibt's ja weltweit eigentlich nicht ein zweites Mal. In USA nehmen die Fachhändler immer mehr ab und verlagert sich im Prinzip fast alles auf Online und Messen. Die Leute gehen eher mal auf eine Messe, da gibt's viele von, gucken sich was an und kaufen vielleicht auf eine Messe oder bestellen es online.
Ja, B&H ist ja insofern faszinierend, wenn man mal nach New York kommt, sollte man da auf jeden Fall mal reingehen oder in diesen Adorama-Laden, also das muss man mal gesehen haben. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, 2, 3 Etagen und alles mögliche. Ich meine, die sind ja auch ständig im Umbau. Ich war da vor 8 oder 10 Jahren oder so etwas mal drin. Und ja, die Ware, wenn man denn dann was gekauft hat, bekommt man so eine Art Kassenzettel, geht damit zur Kasse. Und die Ware selber kommt in so Plastikboxen und wird über ein eigenes Schienensystem zur Kasse befördert. Also Wahnsinn. Und ja, so ähnlich wie bei McDonald's hat man dann die Möglichkeit, so auf 6, 7, 8, 9 Kassen zu bezahlen. Und dann geht man zur Warenausgabe und bekommt dann da sozusagen alles, was man in dieser Plastikdose drin hatte, bekommt man dann ausgehändigt. Also der totale Wahnsinn.
Das ist ja interessant. Das ist fast so ein bisschen anachronistisch, ja, diese, wie die das machen dort. Ne? Und was auch witzig ist, wenn die bei uns was bestellen, die schicken immer einen Brief und einen Scheck. Die überweisen nicht oder so. Ja, also das ist auch noch irgendwie wie früher, ja, wie in 70er, 80er Jahren oder so. Du kriegst dann einen Brief und da ist ein Scheck drin, den irgendjemand unterschrieben hat. Die geht zur Bank, wobei ich glaube, die sparen sich natürlich so ein bisschen die ein paar Gebühren, ja, was die Überweisung betrifft. Ja. Aber trotzdem, es ist schon, also ich weiß nicht, wann ich in meinen Werbeagenturzeiten in 20 Jahren habe ich, glaube ich, nie irgendwie mal was mit Scheck bezahlt bekommen. Das ist halt,
Okay, eine Sache, die mich noch interessiert, auf jeden Fall, wo ich noch was zu fragen möchte, das ist, du hattest ja mal angesprochen, dass bei der Thomas Leutert Edition Thomas gesagt hatte, ich will da gar nichts haben, wir spenden irgendwie für ein Projekt in Burundi das Geld, was dort sozusagen irgendwie erwirtschaftet wird, also von jeder Tasche. Ich hatte es in der letzten Folge schon mal erwähnt, ich packe den Link nochmal in diese Shownotes auch rein. Aktuell machst du eine Kampagne für die Kemslinger Streetomatic auf Indiegogo. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform und da kann man jetzt eine neue Tasche erwerben. Also man erwirbt ja das Anrecht, irgendwann diese Tasche zu bekommen, so sie denn dann produziert ist. Und 10 Euro oder 10 Dollar von dem Verkaufspreis gehen an ein soziales Projekt in Afrika.
Genau.
Und du hast auch irgendwie mir schon mal erzählt und das jetzt auch in den letzten Wochen noch ein paar Mal wiederholt, dass, so schließt sich der Kreis, von den Entwicklungshilfeprojekten, wo du mal involviert warst, deine Idee wäre, dass du dann in Zukunft eventuell sogar die Produktion nach Afrika verlagern möchtest für diese Taschen und da so eine nachhaltige Geschichte ist.
Ja.
Wie stellst du dir das vor? Mit welchem zeitlichen Horizont muss man da so rechnen?
Also eine Produktion der Taschen in Afrika, zum Beispiel in Burundi, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Also die Qualitätsstandards, die wir da gerne hätten, die kann man da nicht einhalten. Da fehlt auch das Know-how, um jetzt Fototaschen herzustellen. Aber wir fangen erstmal im Kleinen quasi an. Ich erzähle mal so ein bisschen über 3 Punkte. Der erste Punkt wäre, Cozy Speed ist eine deutsche GmbH. Und der Plan ist, das Unternehmen in 2016 in ein Not-for-Profit-Unternehmen umzuwandeln. Das wäre entweder eine gemeinnützige GmbH oder wir belassen es bei der jetzigen GmbH und schalten eine Stiftung oder irgendwas dahinter. welche die Eigentümerrechte von Cozy Speed übernimmt. Das heißt, wir wollen die Gewinne von Cozy Speed in solche Projekte reinstecken. Zum Beispiel Entwicklungshilfeprojekte in Burundi. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt kein Gehalt auszahle. Ne? Ich muss mir natürlich auch von irgendwas leben. Und auch das Geld, was ich jetzt in die Firma investiert habe, das muss da irgendwie wieder rauskommen. Aber prinzipiell am Jahresende, wenn da Gewinne übrig sind, wollen wir die eben in solche Projekte reinstecken und versuchen, vielleicht Produktionskapazitäten in Burundi zum Beispiel aufzubauen. Der zweite Punkt wäre, wir haben bereits ein Produkt, was in Burundi hergestellt wird. Das ist das Campillo. Das ist im Prinzip ein kleines, rundes Kissen aus Schaumstoff mit so einem bunten afrikanischen Stoff. Kann ich mir auf den Schreibtisch legen, wenn ich meine Kamera zum Beispiel lade oder Bilder transferiere, kann ich die draufstellen. Wenn jetzt meine Kaffeetasse umfällt, dann ist eben das Kissen nass, aber meine Kamera trocken. Und dieses Campillow wird in einem Entwicklungshilfeprojekt in Burundi schon hergestellt und da gehen quasi alle Erlöse dort in dieses Projekt rein. Das ist also ein Projekt, was sich um junge Mütter und ihre Kinder dreht. Da gibt es in Burundi viele Mädchen, 12, 14, 16 Jahre alt, die schwanger werden, oftmals aufgrund von Gewalt. Und da kann es passieren, dass sie von ihren Eltern sogar zu Hause rausgeschmissen werden, weil die sagen, ja, du bist unehelich, du hast kein Kind, du musst hier raus und so. Und die landen auf der Straße. Und da gibt's ein Heim für Mütter in Bujumbura, die nehmen die auf mit den Kindern, die können dort wohnen, essen, Gesundheitsversorgung und so weiter. Und die machen dort eine Ausbildung zur Schneiderin. Und in diesem Projekt wird das Campillo hergestellt. Also das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Wir haben bereits so ein Projekt, wo es allerdings um ein ganz einfach zu produzierendes Produkt geht. Und der dritte Punkt ist jetzt eben diese Crowdfunding-Kampagne, in der wir auch die Thomas-Leutert-Edition mit anbieten. In der Crowdfunding-Kampagne stellen wir jetzt gerade eine neue Taschenserie vor, die Kemslinger Street-O-Matic, die eben dort ein bisschen günstiger zu kaufen ist, 20% etwa, wie später im Laden. Die Kampagne läuft bis 1. Oktober. Dann geht's in die Produktion, dann geht's in die Verschiffung und so Mitte Januar etwa werden die Taschen dann ausgeliefert. Das heißt, wer jetzt Interesse zum Beispiel an so einer Tasche hat und ein bisschen sparen möchte, der kann einfach mal auf Indiegogo gehen und nach Kemslinger Street-O-Matic suchen und da eben teilnehmen. Und da ist es so, dass von dieser schwarzen Tasche, wo Thomas Signatur drauf gestickt ist, 10 Euro an ein Straßenkinderprojekt gehen. In Burundi auch, von derselben Organisation, die auch das Mütterheim betreut, das ist Burundi Kids aus Deutschland, ein eingetragener Verein. Und da wird das Geld dafür eingesetzt, um Schulmaterialien für Straßenkinder zu kaufen. Also die quasi von der Straße in ein Heim geholt wurden. Die leben jetzt in einem Heim, das ist im Prinzip wie ein Waisenheim. Da leben 80 Jungs vornehmlich drin. Und damit die zur Schule gehen können, brauchen die eben Schulhefte und so weiter. Und das wollen wir von dem Geld kaufen.
Genau. Okay, ich ziehe das nochmal von den Daten her ein bisschen glatt. Also die Kampagne auf Indiegogo läuft bis zum 1.10.2015.
Genau.
Weil Podcasts werden ja auch noch in 200 Jahren gehört. Ja. Und dann muss man das irgendwie nochmal einmal ein bisschen auf die zeitliche Schiene bekommen. Und die Taschen rechnest du, hast du dann fertig im Januar, Februar 2016.
Ja.
So, und genau. Danach wird diese Tasche auch im Handel erhältlich sein, ja. Ganz normal. Also wirst du sie in jedem Fall bauen oder wie ist das? Also es gibt ja auch bei Crowdfunding-Projekten immer noch die Möglichkeit, dass es gar nicht irgendwie zustande kommt. Wobei es ja bei dem Kemslinger Street-O-Matic sieht es ja so schlecht gar nicht aus. Also da wir könnten noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Wenn der ein oder andere sich für so eine Tasche interessiert, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Links sind schon bei der Folge 152, packt die hier nochmal rein. kann man auch die Videos nochmal sehen und sich ein bisschen über diese Projekte informieren.
Ja, also es sieht tatsächlich gut aus. Wir haben jetzt heute den 10. oder 11. September, ich weiß gar nicht genau. Und wir sind bei 40% fast angelangt, was mich auch zuversichtlich macht, dass wir bis zum 1. Oktober die angepeilten 17.500 Dollar zusammenbekommen, um das Projekt zu realisieren. Wir werden das Projekt auch dann realisieren, wenn nur vielleicht 12.000 Dollar zusammenkommen. Also es gibt, wir sind ja auf Indiegogo, wo es einen flexiblen Zielbetrag gibt. Das heißt, man kann auch sagen, gut, selbst wenn ich das nicht erreiche, dann wird dieses Geld ausbezahlt an den Crowdfunder. Und auch wenn jetzt, sagen wir nur, 12.000 Dollar müssten schon sein, dann würden wir die Taschen auf jeden Fall produzieren. Und wenn es weniger wird, dann geht das Geld wieder zurück an die Leute, die da sich beteiligen.
Okay, ich wollte nochmal sagen, es gibt nicht nur die Thomas Leuthard Edition, also es gibt die Tasche, die schwarze ist eben diese Thomas Leuthard Special Edition, aber es gibt die halt auch in Rot und Blau, jetzt muss ich wieder lügen.
In Beige und Blau.
Beige, genau. Blau, ja. Und im Gegensatz zu der normalen Kemslinger Tasche ist einer der Unterschiede, dass man einen anderen Verschlussmechanismus dran hat
Also er hat einen anderen Verschluss dran. Die Tasche hat nicht die Größenverstellung, die wir bei der Kemslinger 160 haben. Dafür ist er etwas größer, um auch, also ich kann auch eine bequeme Spiegelflex reinstecken. Ne? Wir haben jetzt einen Tester gehabt, der hat, aber das ist gerade mein Kater hier rum im Hintergrund, der mir. Wir hatten einen Tester, der hat die Kemslinger Streetomatic schon getestet und hat und ja, der will auch irgendwas hier zur Diskussion beitragen. Und der hat dort eine Canon 6D drin mit dem 5014 und war total happy. Also das passt da gut rein. Was noch bei der Tasche noch dazu kommt, die hat jetzt schon eine Handytasche integriert und auch noch eine kleine Tasche für Akkus. Sekunde mal, ich muss nur mal gerade hier den Kabel hauen, die bringen, nur so eine Sekunde.
Okay, dann werde ich in der Zwischenzeit mal eben irgendwie noch ein bisschen was zu der Tasche erzählen. Irgendwie, man sieht da so Ohren und wenn der Deckel geschlossen wird, dann legen sich diese Ohren über den Inhalt der Tasche. Das finde ich total gut. Also dass wenn der Verschluss jetzt nicht eingerastet ist, dann hat man eben trotzdem die Möglichkeit, irgendwie die sozusagen sicherzustellen, dass man nicht dass nichts, was in der Tasche ist und eventuell sich bewegt, da noch rausfällt. Gibt Innenabteilungen, die man zum Teil flexibel stecken kann. Auf der Tasche selber ist das Cozy Speed Logo auf den Deckel gestickt und unten steht halt Streetomatic drauf. Gut, wie gesagt, den Fingerstrap, den gibt's ebenfalls dazu. Man kann ihn sich selber machen, wie ich das getan habe, aber ich freue mich schon, wenn ich eine Streetomatic in Händen halte und dann den Original-Fingerstrap habe, weil meiner hat nämlich scharfe Ecken und ab und zu nervt's ein wenig. Das ist natürlich dann schon schöner, wenn man da irgendwie ein Produkt hat, was dann wirklich aus der Industrie kommt. So, ich habe ja gerade mal versucht, ein bisschen die Zeit nochmal zu überbrücken und was zu der Tasche zu sagen.
Ja.
Dabei ist mir aufgefallen, ich frage mich immer, dieses Material, was ihr für die Fototaschen, also ihr Fototaschenfabrikanten dieser Welt benutzt. Ja. Da steht immer, das ist irgendwie gegen Stöße, gegen Regen, gegen Schmutz und so weiter geschützt. Wieso gibt's denn eigentlich immer noch so einen Regen Überzug?
Ja.
Was würde denn passieren, wenn man jetzt so in den Regen damit geht? Also hier, ich wohne ja im Oldenburger Münsterland und da gibt's ja so schöne Landregen, also wo das den ganzen Tag, morgens fängt's an und abends regnet's immer noch ohne Unterbrechung. Was würde denn dann passieren, wenn man mit einer Tasche ohne dieses Regencover losgeht?
Also das Material, was wir jetzt da zum Beispiel verwenden, Nylon D600, das ist im Prinzip so ein Cordura-artiger Stoff, das ist erstmal wasserabweisend. Und das ist auch wie mit den Regenjacken, die man so üblicherweise kennt, auch. Die können ein gewisses Maß an Wasser ab. Also eine Stunde oder zwei kannst du damit durch den Regen laufen und dann wird es durchlässig. Das ist ja bei vielen Regenjacken auch so. Oder auch Winterjacken. Die halten ein gewisses Maß ab und dann wird es durchlässig. Das heißt, in der Regel kann ich so ob ich mir jetzt einen Rucksack von Lowe kaufe oder so einen Kämmslinger oder was auch immer, kann ich mit so einem Ding durch den Regen gehen, das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie du durchs Oldenburger Land, durch den Landregen von morgens bis abends gehe, und ich weiß, ich bin jetzt 5, 6 Stunden unterwegs, dann macht so eine zusätzliche Regenhaube nochmal Sinn, weil da dann wirklich nichts durchgeht. Also wir haben die jetzt dazu gepackt. Was meine Taschentragegewohnheiten betrifft, wenn es Hunde und Katzen regnet, gehe ich irgendwie unter ein Dach oder so. Ne? Das heißt, man bräuchte das im Prinzip jetzt bei der Kämmslinger gar nicht. Aber gut, wenn es gibt Leute, die nehmen die zum Wandern. Wir haben einige Kunden, die damit auch durch den Schnee wandern und so. Und da macht es dann Sinn. Also wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag draußen, dann kann das Material irgendwann den Regen doch nicht mehr ganz abhalten und dann muss ich eine Regenhaube drauf machen.
Gut. Also die Indiegogo-Kampagne zum Kemslinger Streetomatic könnte bis zum 1. Oktober noch den einen oder anderen Supporter benötigen. Wenn euch das interessiert, geht da mal gucken. Thomas, gibt's noch weitere Taschenideen oder Produktideen, die du unbedingt noch umsetzen
Ja,
musst?
also es gibt schon noch
Oder wäre das jetzt?
ja, also es gibt schon noch ein paar Ideen für Produkte. Wir haben auch so ein richtiges Killer-Feature in der Entwicklung. Das wird aber bestimmt noch 1, 2 Jahre dauern. Aber zunächst werden wir erstmal das Produkt Kämmslinger noch ein bisschen weiterentwickeln, beziehungsweise wollen wir noch eine Outdoor-Variante rausbringen im nächsten Jahr, weil es doch viele Leute gibt, die Taschen zum Wandern oder Bergsteigen nehmen. Und da wollen wir noch was rausbringen, was speziell darauf zugeschnitten ist. Wird auch entwickelt zusammen mit dem Stefan Wiesner aus Bern. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer von dem schon mal gehört hat. Der hat einen tollen YouTube-Channel und ist so ein Outdoor-Fotograf, sehr aktiv am Klettern. Das wird passieren, dann könnte es, ist es noch, gibt es noch die Idee, vielleicht eine spezielle Reiseedition rauszubringen, die ein bisschen größer ist als die bisherige Kämmslinger. Ja, und dann die anderen Prototypen, die wir hier noch haben, da will ich jetzt noch mal ein bisschen mich zurückhalten. Da gibt es noch
Ja,
ein
okay,
oder
alles
andere
klar.
Überraschung, ja. Aber prinzipiell, die Kämmslinger, das ist einfach ein Produkt, was einzigartig ist im Moment noch. Und das wollen wir eben noch ein bisschen weiter in andere Bereiche noch reinentwickeln.
Hast du nach den, also es ist ja jetzt schon etwas über 2 Jahre, dann sozusagen, dass man sich die Kemslinger, deine Idee als Fototasche, ansehen kann. Gibt es da schon die ersten Kopien oder gibt es schon die ersten Plagiate oder gibt es schon die ersten Hersteller, die bestimmte Features bei dir euch abgeguckt haben und das irgendwie, habt ihr sowas schon gesehen?
Ja, also sag mal jetzt, so ein Kämmslinger-System habe ich bisher noch keines gesehen. Das hat bisher noch niemand gemacht. Was ich glaube, dass das sich schon mal abgeguckt wurde, das ist die Art und Weise, wie wir quasi polstern mit diesen PE-Platten. Anstelle von Schaum. Jetzt ist ja von Peak Design, die auch großartige Produkte machen. Die haben ja bei Kickstarter gerade eine Messenger Bag stehen. Die Everyday Messenger Bag, die da auch super läuft. Tolle Tasche. Und die haben dort auch eine Polsterung inzwischen aus so einem harten Material. Ich weiß nicht, ob es PE ist, das ist irgendwas anderes. Ich glaube, das hat sich schon, könnte sein, dass die vielleicht auf unsere Taschen mal aufmerksam geworden sind und haben da mal geguckt. Ich kann auch ganz anders sein. Aber sonst habe ich da bisher noch nichts gesehen. Aber das wird vermutlich kommen. Also, dass, wenn sich das noch weiter verbreitet, das System, und dann wird es schon mal jemanden geben, der das macht. Ja. Aber das ist ja dann interessant, das motiviert einen ja dann nochmal ein bisschen weiter zu gehen. Ja.
Okay.
Ich meine, insgesamt, das ist was Neues. Und je mehr Leute was machen, desto größer ist auch die Aufmerksamkeit darauf. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein großer Hersteller so ein System rausbringen würde und würde das auch bewerben, das würde natürlich für uns auch was bringen. Ne? Was uns ja gibt. So.
Wenn du so 5 oder 10 Jahre in die Zukunft guckst, was meinst du, gibt's dann Cozy Speed noch? Gibt's euch noch? Habt ihr mehr Produkte? Habt ihr weniger Produkte? Habt ihr euch spezialisiert? Was wäre so deine Hypothese?
Ja, also in 5 bis 10 Jahren wird Cozy Speed schon international bekannt sein. Also da kennt man uns. Wir haben ja ursprünglich angefangen, uns auf Tragesysteme für kompakte Systemkameras zu spezialisieren. Die sind ja immer mehr am Kommen. Der Markt wird von denen quasi erobert. Und ich denke, in 5 bis 10 Jahren, da ist Spiegelreflex eher der kleinere Markt. Da wird man uns kennen. Da werden wir die Kenzlinger haben und auch noch andere Produkte rund um spiegellose Systeme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir durch unseren Ansatz, unsere Gewinne in Entwicklungshilfeprojekte zu stecken, auch bekannt werden bis dahin. Also das gibt's ja in der Fotoindustrie bisher noch nicht. Not-for-Profit-Unternehmen sind weltweit ja schon in verschiedenen Bereichen existent und das macht ja auch Sinn und ist bekannt. Und ich glaube, das wird auch in 5 oder 10 Jahren wird man uns kennen und auch sagen, hoffentlich, das ist ja ein interessantes Unternehmen, die machen sinnvolle Sachen, machen tolle Produkte für Fotografen und Fotografinnen und auf der anderen Seite investieren die ihre Gewinne in sinnvolle Sachen. Da habe ich auch richtig Bock drauf und freue mich schon richtig drauf, dass das weiter wächst und wir auch dann irgendwann über die finanziellen Mittel verfügen, um da richtig Gas zu geben. Also das wird eine tolle Sache werden, ja. Da können wir ja nochmal einen Podcast machen in 5 oder 10 Jahren.
Ja, gucken, wo wir angekommen in fünf oder zehn Jahren müssen wir da auf jeden Fall nochmal nachfassen.
Ja.
Okay, also nächsten Schritte bis zum 1.10. Läuft jetzt erstmal da die Indiegogo-Kampagne. Das ist ja im Prinzip in 2 Wochen oder 3 Wochen, dann ist das vorbei. Ja. Dann produziert ihr die Tasche. Ich bin gespannt, wenn sie denn dann kommt und fertig ist. Also ich werde mir auf jeden Fall eine klicken, shoppen, wie auch immer. Mhm, vielleicht kriege ich ja auch mal eine.
Ja,
ich lasse mir auch gerne mal sponsoren oder so, aber das nur mal auf der, da müssen wir ja noch mal wieder was machen und so, dann wird's auch irgendwie zu lang. Also auf jeden Fall eine schicke Sache. Ich beobachte das, wie es dir ergeht mit deiner Cozy Speed Firma, was ihr so noch alles rausbringt und freue mich schon. Fotokina 2016, das ist in circa einem Jahr. Jetzt muss ich natürlich nochmal in mich gehen, ob ich das mit dem Superheldenkostüm da mache oder nicht. Das kommt natürlich auch noch so ein bisschen auf die Superheldinnen an, die dann da so auch noch mitmachen. Wir werden mal schauen, was da so alles noch kommt. Und ja, ansonsten, Thomas, vielen Dank. Ich kann mir im Moment irgendwie überhaupt keinen besseren Partner für diese Folge, die ich mal Einstieg in die Fotoindustrie nennen möchte, so einen Erfahrungsbericht vorstellen, weil du hast das wirklich hinter dir. Du stehst im Moment ja auch mit beiden Beinen in diesem Geschäft drin. Und vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen. Das sind ja mit Sicherheit auch ein paar Sachen, die man vielleicht nicht so gerne erzählt. Haben wir noch irgendwas Wesentliches vergessen, was unbedingt noch gesagt werden muss oder was ich irgendwie falsch dargestellt hätte oder so?
Nee, du hast alles prima gemacht, Stefan. Alles super. Nee, also aus meiner Sicht gibt es jetzt eigentlich weiter nichts mehr zu sagen. Ich meine, ich würde vielleicht noch mal zum Schluss was sagen. Ich habe einen Freund in Griechenland, einen Streetfotografen, der Spyros von den Streethunters. Der beendet so ein Gespräch, Telefonat, E-Mail, wie auch immer, mit den Worten "Stay sharp and keep shooting". Und das würde ich jetzt den Zuhörern auch da sagen. Stay sharp, keep shooting. Macht Fotos auf der Straße oder wo auch immer. Das ist sowieso am wichtigsten. Und ja, und habt einfach Spaß dabei.
Genau. Dann sage ich auch, stay sharp and keep shooting, was ungefähr so heißt wie, jetzt musst du mir helfen, Thomas, was heißt das übersetzt?
Gut, stay
Auf
sharp.
platt.
Okay, immer schön gut scharf stellen beim Fokussieren, ja, würde ich jetzt mal
Ja.
sagen.
Ja.
Und natürlich, keep shooting, geh raus, ne?
Alles klar.
Also, vielen Dank, Stefan, ja.
Macht Bilder. Thomas, vielen Dank.
Ja,
Bis dann.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.